Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Agenturen klagen zum Beispiel über zu geringe Honorare. Und so stellt sich mir zumindest die Frage, ist dieses Business, ist diese Branche überhaupt noch wachstumsfähig, wachstumsträchtig? Macht es dort überhaupt noch Sinn, Geschäfte zu machen? Und genau darüber möchte ich heute mit einem Agenturvertreter sprechen, der ziemlich massiv mit seiner Gruppe am Wachsen ist. Ich bin nämlich mit David Rost verabredet. Hallo David erstmal.
Hi, grüß dich Heiko.
David, du bist Co-Founder und Group-CEO von Mighty. Und vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, weil ich vermute, die Bekanntheit der Gruppe ist noch nicht ganz so groß. Was ihr macht, wie groß ihr seid, seit wann es euch gibt. Zwei Sätze wären ganz wunderbar.
mache ich sehr, sehr gern. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein. Ich bin David. Ich habe einen sehr belanglosen, autodidaktisch geprägten Werdegang, zu dem ich gar nicht so viel sagen muss. Was wir machen, ist im Prinzip die Fortsetzung dessen, was wir damals unter einem kleinen kommerziellen Dach gemacht haben, nämlich im Prinzip die relevanten Fähigkeiten aus Strategie, Kreation, Tech und Marketing eben mit dedizierten Spezialisten abzubilden und sind da eben sehr stark auf der Suche nach passenden sozusagen Partnern vor dem Hintergrund, dass wir noch einige Wachstumsambitionen haben, um eben Bereiche abzudecken, die sich aus heutiger Sicht noch nicht im Portfolio der Mighty Group wiederfinden. Wir sind 11 Agenturen aktuell und sind jetzt gerade im Begriff, 3 weitere Akquisitionen quasi in der Due Diligence zu bearbeiten. Das heißt, wir werden jetzt im nächsten Quartal dann in jedem Fall schon 14 Agenturen sein und freuen uns da im Prinzip auch noch auf ein paar weitere Announcements.
Die größte Agentur oder die bekannteste Agentur, ich weiß gar nicht, ob die größte, ist sicherlich Strichpunkt. Über wie viele Mitarbeiter hat die Gruppe im Moment gesamt?
Insgesamt, also aus Ist-Sicht sind wir so bei 720 Mitarbeitern und jetzt mit den neuen Akquisitionen, die wir gerade eben bearbeiten, werden es dann so 1000 sein, die wir dann demnächst unter Mighty beheimaten.
Ist ja mal eine Nummer. Und was ich mich gefragt habe, ist, warum ausgerechnet Werbung und Kommunikation, und das meine ich jetzt mal sehr übergreifend, kann man da überhaupt noch Geld verdienen? Anscheinend kann man das. Und vielleicht kannst du einfach mal sagen, wo die aus deiner Sicht die größten Chancen liegen und wo es aus deiner Sicht den größten Optimierungsbedarf gibt.
Also wir glauben, dass die, ich sag mal, Ära der Generalisten ein Stück weit vorüber ist. Diese Zeit, in der du mit ein paar Mitarbeitern, die Social Media gemacht haben, ein paar Designern, ein paar, ich sag mal, Performance-Marketeers oder so erfolgreiche Mandate begleiten konntest, sind, glaube ich, ein Stück weit vorbei, beziehungsweise werden immer schwieriger. Wir glauben, dass es heute tiefgreifende Fähigkeiten braucht, wenn man Projekte im Prinzip...
Um dich einfach mal bitte nochmal kurz unterbrechen zu können. Das heißt, um das einfach nochmal deutlich zu sagen, das, was viele Agenturen unter integrierter Kommunikation, 360 Grad, bla 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 ansehen... Und da reden wir jetzt mal über mittelständische Agenturen zwischen 10 und 100 Mitarbeitern, sagen wir mal. An diesen Ansatz glaubst du nicht?
Ich glaube, dass diese integrierte Zusammenarbeit in den vorhandenen Modellen häufig sehr, sehr schlecht abgebildet wird. Weil letztendlich weil die Incentive-Struktur bei vielen dieser Anbietern einfach aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist. Also was wir häufig erleben ist, dass zwar dieser komplementäre Gedanke von Netzwerken ja überall im weitesten Sinne gegeben ist, es dann aber eher auf Zwang hinausläuft und nicht auf sozusagen ein Alignment bei den Betreibern dieser Agenturen beziehungsweise den treibenden Kräften, den Managern in dieser Agenturen, wirklich auch mit diesen Schwesteragenturen zusammenarbeiten zu wollen.
Aber da ist es jetzt egal, ob wir über Netzwerke reden, also über eine Struktur, wo es unterschiedliche Agenturen gibt, die sich da drunter befinden. Und meinst du damit auch, ich sage jetzt mal, Agenturstrukturen von 100, 150 Leuten, die aber unter einem Agenturnamen auftreten?
Nee, das kann man natürlich nicht pauschalieren. Also ich glaube, das muss man dann im Einzelfall beurteilen. Da gibt es sicherlich Modelle, die sehr gut aufgestellt sind. Aber ich sprach jetzt primär von den klassischen Netzwerkmodellen, die aus meiner Sicht, zumindest aus dem, was ich gesehen und erlebt habe und was in meinem Umfeld so passiert, trotz dieser Idee, sozusagen unterschiedliche Disziplinen abzubilden, nicht immer das dann auch wirklich in der Praxis tun können, auf einer Qualität.
Und die Ursache besteht, so habe ich dich eben hoffentlich richtig verstanden, darin, dass es dort eine Zusammenarbeit via Zwang, also via Vertrag gibt, aber die Zusammenarbeit funktioniert zu wenig auf einer freiwilligen, incentivierten Basis, richtig?
Ja, also ich glaube, dass vieles über dann eben ein korsettartiges Setup letztendlich gelöst wird, aber nicht durch, sage ich mal, tatsächlichen inhaltlichen Wunsch der Projektteams in diesen Verbänden zu arbeiten. Und das hat, glaube ich, ganz unterschiedliche Gründe und die muss man auch unterschiedlich betrachten und beantworten. Und unser Ansatz, um es vielleicht von der Seite mal zu nehmen, ist eben, dass wir nach Spezialisten Ausschau halten, die wirklich in diesen Bereichen, die wir als relevant erachten, sozusagen top positioniert sind und best in class letztendlich agieren und diese dann interessengleich innerhalb unserer Beteiligungsstruktur sozusagen als Shareholder der Mighty Group in einem partnerschaftlichen Verbund miteinander arbeiten. Und das bei voller operativer Freiheit und vor allem kultureller Freiheit, die es aus unserer Sicht braucht, damit die Mitarbeiter und das Talent, das bei diesen Agenturen zu Hause ist, auch glücklich ist und eben nicht uniformisiert und gleichgeschaltet wird.
Ich würde gerne mal ein bisschen verstehen, was das für die einzelnen Agenturen im Detail bedeutet. Also wenn es jetzt eine Agentur gibt, die sagt, okay, in unserem Verbund, unter unserer Holding gibt es eine Leistung, die ich jetzt eigentlich brauche, die Leistung XY, aber ich möchte eigentlich aus unterschiedlichen Gründen nicht mit diesen Kollegen zusammenarbeiten. Hat diese Agentur dann auch die Möglichkeit, außerhalb der Holding sich entsprechende Partner zu suchen?
Absolut, absolut. Das ist uns sehr wichtig, dass das da sozusagen kein Dekret gibt unsererseits, sondern dass es eine freiheitliche, sozusagen dem operativen Herausforderungen untergeordnete Entscheidung auf Ebene der Agenturen ist.
Aber das entspricht ja nicht dem Gedanken, sozusagen die Leistungen innerhalb der Holding zu halten. Aber da ist dir und euch aber der Gedanke wichtiger, die operative Freiheit, richtig?
Genau, und wir glauben, dass es, also oder wir sehen ja, dass es trotzdem ja zu dieser Kollaboration kommt. Ja, also es ist ein ganz natürlicher Reflex, dass ich sag mal, eine Agentur wie Strichpunkt, wenn sie ein E-Commerce-Projekt realisieren möchte oder vielleicht ein App-Entwicklungsprojekt natürlich innerhalb der Gruppe schaut, mit wem sie das realisieren kann. Wenn es jetzt aber im Einzelfall vielleicht für das Projekt viel effizienter ist, mit einem bestehenden Dienstleister zu arbeiten oder mit einem anderen Partner, der vielleicht dann auch mal eine spezifische Spezialisierung hat, dann wird das so getan. Ja, und dann gibt es von Seiten der Holding keine Einschränkung.
Vielleicht kannst du noch mal was zu den kulturellen Unterschieden sagen. Also auf der einen Seite ist es ja so, dass jede Agentur ihre eigene Kultur beibehalten soll. Auf der anderen Seite muss es ja auch Dinge geben, die Holding zusammenhält, richtig? Das ist ja so der Spagat, in dem sich jede einzelne Agentur, aber auch ihr als übergeordnete Holding befindet.
Absolut, absolut richtig. Also ich glaube, wir sehen uns als Holding im Prinzip als Mittler und als Aggregator gewisser Fähigkeiten, die, sinnvoll zentralisiert werden können. Ich rede jetzt von Themen wie Finance, ja, also das ganze Thema Buchhaltung, Lohn etc. pp. Das liegt, denke ich, relativ auf der Hand, dass das es gewissermaßen eine low-hanging fruit, genauso wie das Thema Procurement. Ja, also wenn ich jetzt zentralisiert 1000 Adobe-Lizenzen einkaufen kann, kriege ich bessere Konditionen, als wenn ich 30 Adobe-Lizenzen einkaufe. Das sind jetzt mal so Einzelbeispiele. Und natürlich gibt es auch darüber hinaus noch andere Themen, wo wir Potenziale auf Ebene der Holding sehen. Für uns ist aber eben ganz wichtig, dass die Agenturen mit ihrer Spezialisierung und mit ihrer Positionierung am Markt sozusagen freie Entfaltungsmöglichkeiten haben und von der Holding dabei unterstützt werden. Ja, also wir sehen uns nicht als, ich sag mal, Dirigenten, sondern als Partner.
Warum soll ich denn dann überhaupt der Holding beitreten, um genau diese Effizienzen, um diese Skaleneffekte, die du eben genannt hast, zu realisieren?
Es gibt also unterschiedliche, ich sag mal, Hintergründe, weswegen das, die das sinnvoll sozusagen machen. Also ich glaube, einerseits hast du häufig als Agenturgründer irgendwann eine gewisse Wachstumsschallgrenze erreicht, wo du eben feststellst, dass du diese vielleicht nur überkommen kannst, indem du jetzt 10 Jahre intensiv sozusagen Lebenszeit da reinsteckst. Ich glaube, wir bieten Möglichkeiten sehr schnellen Wachstums durch eben unsere Struktur, durch eben unsere Fähigkeit, auch anorganisches Wachstum zu realisieren und natürlich durch das durch den Verbund in der Gruppe, wo eben Potenziale gehoben werden, auch auf Sales-Ebene, auf Mitarbeiter- und Ressourcenebene etc. Ich glaube, das ist eben ein ganz wesentlicher Incentive, sozusagen schnelleres Wachstum, schnelleres unternehmerisches Vorwärtskommen und eben andere Incentives können zum Beispiel sein, dass es für viele Agenturen auch wahnsinnig interessant ist, in so einem Netzwerk unterschiedlicher Spezialisten zu Hause zu sein und dann eben auch voneinander lernen zu können, die Möglichkeit zu haben, Mitarbeiter auch vielleicht Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die sie aus dem Selbst heraus nicht abbilden könnten. Also es gibt da ganz viele, ganz unterschiedliche Motive und das bestätigt sich jetzt eigentlich auch so mit den 11 Agenturen, die wir jetzt bisher mit dabei haben. Ich glaube, da kannst du noch ein paar Podcasts machen und du wirst keinen finden, der diese Entscheidung bereut.
Ja, da bin ich mir aber 100% sicher. Aber ich würde noch mal gerne ein bisschen verstehen, in welchen Bereichen ihr ein Wachstum sucht, in welchen Bereichen ihr Agenturen sucht und welche Agenturen, welche Leistungstypen sozusagen aus deiner Sicht im Moment keinen Sinn machen. Ihr seid ja gestartet, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Agenturen, die relativ stark im E-Commerce-Bereich zu Hause sind bei digitalen Leistungen. Nun gibt's ja immer noch Agenturen, die sozusagen im letzten Jahrhundert gegründet wurden und aus einem analogen Bereich kommen, aus einem sehr printlastigen Bereich kommen und die sich mehr oder minder stark in dieses digitale Bereich, in diesen digitalen Bereich weiterentwickelt haben. Siehst du denn bei denen auch Potenzial oder was wäre dein Rat an diese ja immer noch relativ starke Gruppe an Agenturen?
Also man kann schon sagen, dass wir ein sehr, ich sag mal, digitales Mindset haben und dass digitale, Fähigkeiten für uns gewissermaßen natürlich eine Voraussetzung sind. Aber das heißt jetzt nicht pauschal, dass wir Player aus dem eher klassischen Umfeld uninteressant finden. Ich glaube, das ist immer wieder ein Case-by-Case-Thema, dass man abwägen und entscheiden muss, wenn man dann, so einen Protagonisten vor sich sieht. Was gibt es da für synergetische Effekte, die aus einer gemeinsamen Perspektive heraus gehoben werden können etc.? Ich glaube, Themen, die uns gerade besonders umtreiben, die wir besonders spannend finden, sind relativ auf der Hand. Also der ganze Nachhaltigkeitsbereich ist unheimlich interessant für uns. Erachten wir als eine sehr, sehr große Chance, auch jetzt einen Player zu bauen, der eben die Zukunft dann in diesen Umfeldern mitgestaltet. Ein anderes Thema, das uns sehr umtreibt, ist der ganze E-Commerce-Bereich. Also sowohl die Verdichtung des bestehenden Profils, das wir dort haben, und die Ergänzung mit weiteren Spezialisten, als auch, ich sag mal jetzt zum Beispiel die Marketplace-Thematik, beispielsweise Amazon, erachten wir, oder der Amazon-Marketing-Bereich erachten wir als, einen sehr interessanten Wachstums, ein sehr interessantes Wachstumsumfeld. Da gibt es so verschiedene Themen, die wir uns intensiver anschauen, die so ein bisschen Prio für uns gerade haben, aber prinzipiell schließen wir nichts aus. Ja, also auch. Also
jetzt musst du doch mal was tun, was du nicht gerne machst, aber jetzt musst du einfach mal ein bisschen pauschalisieren. Gibt es denn Agenturtypen, wo du schon auf den ersten Blick siehst, das macht für euch überhaupt keinen Sinn? Los, jetzt
absolut.
Mal.
Ja, genau. Also wie gesagt, diese sogenannten Generalisten, ja, oder ich sage jetzt mal Full-Service-Digitalagenturen, wie sie sich ja häufig nennen, sind für uns in der Regel total unspannend, weil wir nichts damit anfangen können, wenn eine Agentur 10 Designer, 10 Entwickler und vielleicht noch 10 Berater hat. Das ist für uns ein zu generisches Modell, das sich zu sehr schon wiederfindet in unserer bestehenden Substanz auf einer spezialisierteren Ebene. Das heißt, okay, die können wir sozusagen kategorisch schon mal ausschließen.
Ja. Okay. Jetzt hast du, kurz bevor wir hier mit dem Aufzeichnen begonnen haben, einen Satz gesagt, auf den muss ich jetzt doch nochmal eingehen, nämlich die Thematik, dass du sagst, da gab's mal Agenturen, die haben irgendwie einen tollen Namen und ich erwarte jetzt gar nicht, dass du den nennst. Aber dann hat's eine Weile gebraucht, bis du dich mit denen unterhalten konntest und du warst irgendwie ganz gespannt. Das ist jetzt auch so ein bisschen meine Interpretation, das gebe ich ja zu. Und dann habt ihr ein bisschen über Zahlen geredet und dann gab's dort ein Wachstum oder eine Umsatzrendite, die doch irgendwie deutlich unter dem liegt, was ihr erwartet. So habe ich dich auf alle Fälle eben verstanden. Du hast es deutlich prägnanter ausgedrückt.
Ja, das kann man so sagen, ja. Ja.
Vielleicht kannst du zu diesen Agenturen, ohne dass ich jetzt erwarte, dass du Namen nennst, einfach nochmal ein paar Sachen sagen.
Ich würde einfach mal grundsätzlich sagen, dass es eine extrem spannende Reise bis hierher war. Wir haben über 700 Management-Meetings gemacht. Ja, das muss man erstmal abbilden. Da hat uns auch Covid ein bisschen geholfen, weil wir diese ganzen Termine alle remote machen konnten und nicht zu jedem persönlich sozusagen hinfahren mussten. Also teilweise 2-3 Management-Meetings am Tag und da waren ganz unbekannte Player mit dabei, die keiner im Markt kennt. Da waren aber eben auch natürlich die mitunter bekanntesten Labels im Agenturumfeld mit dabei. Und eine Feststellung, die ich eben häufig gemacht habe, die für mich sehr überraschend war, ist, dass, ich sag mal, Bekanntheit und Prominenz, weiß Gott, nicht gleichzusetzen ist mit erfolgreichen, ich sag mal, Wirtschaften und Profitabilität und gewieften Unternehmertum letzten Endes. Ja, häufig sind gerade die renommiertesten oder ältesten Labels die größten transformatorischen Herausforderungen vor sich hertragen.
Und was können das für Herausforderungen sein?
Ich glaube, vor allem alte Wasserköpfe abzuschaffen, die eben aus einer anderen Zeit heraus noch mitgetragen werden.
Also das heißt, Geschäftsführer und Gesellschafter, das, was ich eben mal so angesprochen habe, die im letzten Jahrhundert gegründet haben und die keine digitale DNA haben.
Ja, keine digitale DNA oder halt einfach sehr politische Strukturen auch in ihrem, ich sag mal, Cap-Table, wodurch dann jede Entscheidung in einem Redekreis ausartet und glaube ich, einfach sehr viel Effizienz verloren geht.
In einem was ausartet?
In einem Redekreis, ja, also in so einem, wir setzen uns zu 15 an einen Tisch und diskutieren mal den ganzen Tag, um am Ende des Tages nicht konsensfähig zu sein. Ja, das haben wir beachtlich häufig erlebt. Und das ist, glaube ich, ein echtes Problem. Aber eben, was du schon gesagt hast, auch diese digitale, sage ich mal, dieses digitalisierte Setup letzten Endes, das fehlt eben auch häufig. Ja. Wo dann einfach noch viele, viele Rollen mit sich rumgetragen werden, die man eigentlich heutzutage nicht mehr braucht.
Also ich fand das ja eben mit dem Redekreis in der Tat spannend, weil das habe ich jetzt fairerweise nicht vermutet, dass es solche Strukturen noch gibt, wo man sagt, man ist irgendwie in einem Meeting, aber will dort gar nichts oder kann dort gar nichts bewirken und dreht sich irgendwie so im Kreis. Und was meintest du im letzten Satz mit Strukturen, die man gar nicht mehr braucht? Was könnte das sein?
Ich glaube einfach eine überproportionale Dichte an letzten Endes Personal, welches nicht interdisziplinär genug arbeiten und Einsatz arbeiten kann und einsatzfähig ist. Ja, also spezialisierte Rollen, die, glaube ich, einfach hier und jetzt vielleicht nicht mehr so gefragt werden oder gefragt sind und die man jetzt nicht mehr so einstellen würde, wenn man jetzt von neu startet. Ich glaube, wenn man da nicht
rechtzeitig... Hättest du ein Beispiel nennen, weil ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, was du damit meinst.
Ja, also ich glaube, gerade bei diesen Playern, die jetzt noch aus der Klassik kommen, die jetzt, sage ich mal, eben diese digitale Transformation sozusagen voll mitnehmen mussten, mitgenommen haben, hat man sich häufiger mal nicht so aufgestellt, wie man es konsequenterweise vielleicht hätte tun sollen. Ja, da ist im Prinzip noch der Plotter und Reinzeichnung und diese ganzen Themen sind dann noch mitunter in einer sehr analogen Form mit an Bord. Und ich glaube, dass es gerade bei den Kreativagenturen ein Thema ist, das historisch bedingt häufig noch die EBIT-Marge mit runterzieht. Ja? Eine zu hohe Personaldichte in Bereichen, die eigentlich heutzutage vollautomatisiert funktionieren können. Das haben wir zumindest häufiger beobachtet.
Okay, lass uns doch zum Schluss einen ganz kurzen Blick in die Zukunft werfen. Wird KI die Agenturmodelle nochmal ganz stark durcheinander wirbeln oder ist es nur die nächste Sau, die das Dorf getrieben wird?
Nee, also ich denke schon, dass es dass KI jetzt so sein Potenzial mal dargestellt hat. Das war ja schon vor Jahren irgendwie Thema mit Chatbots und so weiter, ist dann wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und jetzt mit vollem Impact sozusagen wieder an den Start gegangen. Ich glaube, es wird gerade ein bisschen zu heiß gekocht. Also ich denke, viele Themen sind nicht so unmittelbar, zumindest in brachial jetzt dabei, sich niederzuschlagen im Tagesgeschäft der Agenturen. Aber natürlich gilt es auch hier rechtzeitig, den Zahn der Zeit zu erkennen und sich entsprechend so aufzustellen, dass die Mitarbeiter anfangen, mit Tools wie Midjourney und Co. natürlich sich zu helfen und diese Tools eben in ihrem Arbeitsalltag anzuwenden. Dass der Kunde jetzt sagt, ich mache alles selber und brauche keine Agentur mehr. Ja, ich glaube, das weiß jeder, der mal mit einem Corporate länger als 2 Jahre zusammengearbeitet hat, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Ja, aber ich betrachte es nicht ganz so sehr als Hiobsbotschaft für die Branche, wie das vielleicht andere aktuell so tun.
Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so einen optimistischen Ausblick bekommen und dafür bedanke ich mich.
Sehr, sehr gerne.
Alles klar. Prima, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.